Nachmittag zum Judasbrief. Es ist ja üblich an den Bibelstudientagen, dass wir biblische Bücher so im Überblick betrachten, um eben vor lauter Bäumen den Wald sehen zu können. Aber heute haben wir einen so kurzen Brief, ein so kurzes Bibelbuch vor uns, dass es uns möglich sein wird, nebst der Gesamtübersicht eben auch auf jeden einzelnen Vers eingehen zu können. Der Judasbrief spricht über die Infiltrierung der christlichen Gemeinde durch unechte Christen, durch Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Gott haben. Er schildert eine total verkommene Christenheit, voll von Unmoral, Rebellion gegen Gottes Willen und offenem Abfall vom biblischen Glauben. Judas ermutigt die wahren Christen zu einem überzeugenden christlichen Lebenswandel und schließt mit einem wunderbaren Lobpreis. Ich lese zu Beginn ein paar Verse. Judas, Vers 1. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, den in Gott, dem Vater, geliebten und in Jesus Christus bewahrten Berufenen. Barmherzigkeit und Friede und Liebe sei euch vermehrt. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich nebeneingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter Gott und Herrn Jesus Christus verleugnen. Und dann möchte ich diesen Lobpreis am Schluss noch lesen, Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Es gilt, wenn wir an ein Bibelbuch herangehen, immer gewisse Fragen zu stellen. Eine erste Frage: Wer hat das Buch geschrieben? Eine zweite: An wen wurde das Buch adressiert? Eine dritte Frage: Zu welcher Zeit und wo wurde das Buch abgefasst? Dann weiter: Was war der Anlass des Briefes oder des Buches? Was war die Problemstellung? Und dann muss man sich fragen, wie ist das Buch aufgebaut? Und es gibt noch viele weitere Fragen, aber das sind so Fragen, die immer wieder gestellt werden sollten. Wer, wem, wann, wo, warum, wie? Ja, das sind diese Fragen, die man immer wieder stellen kann. Wer, wen, wann, wo, warum, wie? In Vers 1 stellt sich der Autor vor als Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Nun, deutlich wird aus diesem Brief, dass dieser Judas hier sicher kein Apostel ist. Denn in Vers 17 unterscheidet er sich von der Gruppe der Apostel. Ihr aber, Geliebte, gedenket an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Er sagt, sie, die Apostel, haben gesagt, nicht wir, die Apostel. Das schließt ihn eigentlich aus dem Kreis der Zwölfe aus. Es ist also nicht einer der zwölf Apostel, dieser Judas, obwohl es ja zwei Judas gab unter den Zwölfen. Judas Iskariot und dann noch ein Judas, aber das ist nicht er. Er ist aber Judas, Bruder des Jakobus. Nun, Jakobus war eine bekannte Person, der Jakobus, der Bruder des Herrn. In Galater 2 zum Beispiel, in der Apostelgeschichte, wird er immer wieder erwähnt. Zum Beispiel in Galater 2. Galater 1, Vers 19 zuerst. Da sagt Paulus, ich sah aber keinen anderen der Apostel außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Und dann wird später gesagt in Kapitel 2, Vers 9, dass ihr dieser Jakobus, dann aber auch Kephas und Johannes, die wurden als Säulen angesehen. Obwohl Jakobus, der Bruder des Herrn, kein Apostel war, also nicht zu den Zwölfen gehörte, hatte er aber doch eine ganz außerordentliche Stellung inne, denn er wird zusammen mit den Aposteln Petrus, des Kephas, und Johannes, wird er als Säule angesehen. Und man sieht auch in Apostelgeschichte 21, dieser Jakobus, Bruder des Herrn, hatte in der Gemeinde in Jerusalem eine Führungsrolle. Apostelgeschichte 21. Paulus kam nach Jerusalem und ich lese in Vers 18. Des folgenden Tages aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten kamen dahin. Da sieht man also, wie Jakobus unter all den Ältesten in Jerusalem eine ganz hervorragende Position oder Rolle eingenommen hat. Also dieser Jakobus, Bruder des Herrn, war jemand, der unter den ersten Christen besonders bekannt war. Und darum verweist Judas darauf hin, ich bin der Bruder des Jakobus. Und tatsächlich in Matthäus 13, 55 wird uns über die Halbbrüder des Herrn Jesus einiges mitgeteilt. Da fragen sich die Leute in der Synagoge in Nazareth, 13, 55, ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Also unter den Halbbrüdern des Herrn gab es einen Jakobus und auch einen Judas. Jakobus hatte eine ganz besondere Rolle dann unter den ersten Christen und Judas, um sich auszuweisen, wer er ist, verweist darauf, ich bin der Bruder des Jakobus. Die Brüder des Herrn werden übrigens auch noch speziell erwähnt in 1. Korinther 9, Vers 5 von Paulus. Er sagt, hat eigentlich er nicht auch ein Recht verheiratet zu sein. 1. Korinther 9, Vers 5. Und er formuliert so: Haben wir etwa nicht ein Recht, eine Schwester als Frau umherzuführen, wie auch die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Also, hier wird übrigens noch deutlich, dass das alles verheiratete Leute waren. Die Apostel schlechthin waren alle verheiratet und eben auch die Brüder des Herrn, damit Judas war auch ein verheirateter Mann. Jakobus, der Bruder des Herrn, ist übrigens der Autor des Jakobusbriefes. Und nun also der Judasbrief, der Brief seines Bruders. An wen ist der Brief gerichtet? In dem Brief wird uns nicht irgendwie ein bestimmter Ort oder eine bestimmte Gemeinde genannt. Und das lässt darauf schließen, dass es sich hier um ein allgemeines Rundschreiben handelt. Und zwar an jüdische und nicht-jüdische Christen. Dass es an jüdische Christen gerichtet ist, könnte man daraus schließen, dass sehr viel Anspielungen auf Dinge, die aus der jüdischen Überlieferung hier bekannt sind, gemacht werden. Und dass es an nicht-jüdische Christen gerichtet ist, sieht man daran, dass das Problem der Unmoral in dem Brief eine sehr große Rolle spielt. Also etwas, das unter den Juden damals nicht so ein Problem war, hingegen in der heidnischen Welt, das wird hier stark angesprochen. Also nicht eine bestimmte Gemeinde, sondern ein umfassendes Schreiben. Und darum hat dieser Brief, der prophetisch den Zerfall der Christenheit im Auge hat, eben eine ganz umfassende Bedeutung. Er richtet sich gewissermaßen an die Treuen in der Christenheit schlechthin, damit sie in dem Wirrwarr einer degenerierten Christenheit zurechtkommen sollten. Und zwar insbesondere in der Endzeit. Denn der Judasbrief, wie wir gesehen haben in Vers 17, hat die Endzeit besonders im Auge. Ihr aber, Geliebte, gedenkt an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden und so weiter. Also die Endzeit ist ganz speziell im Visier dieses Briefes. Und darum hat er eine wichtige Bedeutung, gerade für unsere Periode. Nun, wann und wo? Über die Zeit der Abfassung wird uns nichts gesagt. Aber wir können sagen, er ist garantiert nach dem zweiten Petrusbrief verfasst worden. Und zwar geht es daraus hervor, es gibt eine Fülle von Anspielungen auf den zweiten Petrusbrief. Ich habe das hier auf dem Blatt vermerkt. Also Judas 4 bis 13, dann Vers 18 und Verse 20 bis 21, die muss man vergleichen mit 2. Petrus 2, Vers 1, 4, 6 bis 13, 17 bis 18 und 3, Vers 3. Und da sieht man bis in die Formulierung hinein ganz erstaunliche Parallelen. Nun, der zweite Petrusbrief, von dem wissen wir, wann er geschrieben worden ist. Ich will jetzt nicht die Beweise dafür anführen. Ich verweise ja in der Bibliografie hinten auf das nützliche Buch von Erich Mauerhofer, Punkt 2, Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments, zwei Bände, Neuhausen, Stuttgart, 1995. Da findet man all die geschichtlichen Argumente und außerbiblischen Quellen, die helfen, die neutestamentlichen Bücher zeitlich einzuordnen und ihre Echtheit zu beweisen und so weiter. Auch zum Beispiel, was die Person von Judas, Bruder des Herrn, anbetrifft, findet man unter Judasbrief die wichtigen Argumente, beim Jakobusbrief zu Jakobus und so weiter. Und auch da findet man die schönen Argumente zusammengestellt, warum wir sagen können, der zweite Petrusbrief wurde von Petrus um 66, 67 aus seiner Todeszelle vor seiner Hinrichtung verfasst. Also ein Brief, der ein ganz besonders feierliches Thema enthält. Denn wenn jemand aus der Todeszelle schreibt, dann schreibt er noch sein letztes Vermächtnis. Der zweite Petrusbrief hat auch die Endzeit besonders im Auge. 2. Petrus 3. Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden, 1. und 2. Petrusbrief, ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des Gebotes des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Zuerst dieses wissend, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Also der zweite Petrusbrief spricht auch über die Endzeit. Jetzt haben wir gleich gemerkt, wie Judas auf diesen Brief Bezug nimmt. Er sagt ja, Judas 17, gedenkt an die Worte der Apostel, die haben euch gesagt, in der letzten Zeit werden Spötter kommen, die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Und das haben wir genau hier. 2. Petrus 3, Vers 3. Zuerst dieses wissend, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Nun, könnte jemand argumentieren, ja, vielleicht hat der zweite Petrusbrief auf den Judasbrief Bezug genommen. Oder? Aber schauen wir mal in 2. Petrus 2, Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten neben einführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat. Und dann Vers 2, und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um welcher Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und durch Habsucht werden sie, also Petrus spricht über eine künftige Infiltration des Volkes Gottes. Und der Judasbrief schreibt, dass dies nun realisiert ist. Judas 4, denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren. Bereits geschehen. Also, was im zweiten Petrusbrief als noch künftig prophezeit wird, stellt der Judasbrief bereits als erfüllte Tatsache hin. Und das macht deutlich, dass der Judasbrief eben später geschrieben wurde und eine Abhängigkeit hat vom zweiten Petrusbrief. Nun, wenn der zweite Petrusbrief geschrieben wurde um 66, 67, also gerade am Ende noch der Regierungszeit des Kaisers Nero, im Jahr 68 hat er dann Selbstmord gemacht. Das war Gottes Gericht darüber, dass er den Apostel Petrus und den Apostel Paulus ermordet hatte. Nun, wenn also der Brief aus 66, 67 stammt, dann muss der Judasbrief doch einige Jahre später geschrieben worden sein, als diese Entwicklung eben in der Zwischenzeit stattgefunden haben konnte. Und so können wir ansetzen, Judasbrief wohl zwischen 80 und 90 nach Christus. Zu spät können wir nicht ansetzen, denn als Bruder des Herrn wäre dann schon bald mal im Bereich eben von 100 Jahren. Also das Alter des Judas gibt schon mal eine obere Grenze. Und so ist zwischen 80 und 90 eigentlich eine gut vertretbare Datierung. Nun haben wir hier doch ein sehr interessantes Phänomen. Also der Judasbrief nimmt im Neuen Testament Bezug auf ein neutestamentliches Buch, nämlich auf den zweiten Petrusbrief. Und da kann ich vielleicht noch darauf hinweisen, dass der zweite Petrusbrief Bezug nimmt auf die Paulusbriefe. In 2. Petrus 3, Vers 15 heißt es: Und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Da wird also von einem speziellen Paulusbrief gesprochen, den er an die gleichen Leute geschrieben hat wie der zweite Petrusbrief. Der zweite Petrusbrief und auch der erste wurde als Rundschreiben an Juden geschickt in allen möglichen Provinzen. 1. Petrus 1, 1 und folgende. Paulus hat ihnen also auch einen Brief geschrieben nach seiner ihm von Gott gegebenen Weisheit. Und dann wird gesagt, ja, überhaupt gilt das für alle Briefe von Paulus, sie sind schwer zu verstehen und die werden verdreht, wie auch die übrigen Schriften. Die Schriften, das war ein Ausdruck im Judentum für die heiligen, kanonischen, zur Bibel gehörigen Schriften. Also Petrus spricht über die Paulusbriefe als Briefe, die bereits als kanonisch, eben verbindlich zur heiligen Schrift gehörig erachtet werden. Übrigens, der Brief, auf den er anspielt, als Rundschreiben, da gibt es nur einen, der passt. Das ist der Hebräerbrief. Und so gibt es dann eben 2x7 Briefe, die sind von Paulus, und dann nochmals 7 Briefe, die sind von den anderen Schreibern. Ganzen 21 im Neuen Testament. Aber schauen wir mal, wie interessant der Judasbrief nimmt Bezug auf den Petrusbrief. Der Petrusbrief nimmt Bezug auf die Paulusbriefe und damit ist übrigens schon der größte Teil des Neuen Testaments damals im ersten Jahrhundert als kanonisch anerkannt hingestellt. Da brauchte niemand zu warten auf ein Konzil. Das ist übrigens gar nie gegeben hat, ein Konzil, das das Neue Testament für die ganze Christenheit verbindlich gemacht hätte, hat es gar nie gegeben. Es hat ein Konzil gegeben, das Konzil von Hippo in Nordafrika, 397. Dort wurde bekannt, dass diese 27 Bücher des Neuen Testamentes die Heilige Schrift, zur Heiligen Schrift gehören. Aber das war kein ökumenisches Konzil. Ökumenisch heißt die ganze Christenheit umfassend. Es gab eine ganze Reihe von ökumenischen Konzilien, wie das Konzil von Nicäa und Konstantinopel, Ephesus. Das waren Bekenntnisse, die für die ganze Christenheit Bedeutung hatten. Auf denen wurde nie die Frage des Kanons besprochen. Interessant. Die Sache war so klar, dass es gar kein Konzil brauchte. Aber eben schon im ersten Jahrhundert sehen wir das. Und vielleicht in dem Zusammenhang, weil wir jetzt auf einem Exkursgeleise sind, noch einen Hinweis, wie Paulus in seinen Briefen das Lukas-Evangelium zitiert. Auch noch interessant, oder? 1. Timotheus 5, Vers 18. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Das ist ein Zitat aus 5. Mose 25, 4. Das als heilige Schrift hingestellt wird. Die Schrift sagt, oder? Aber dann heißt es, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das steht nirgends im Alten Testament. Das steht in Lukas 10, Vers 7. Wörtlich, so wie es im Grundtext zitiert ist, ist das Lukas 10, Vers 7. Und Paulus zitiert das also, die Schrift, zitiert er die Torah, 5 Bücher Mose, und das Lukas-Evangelium in einem Zug auf der gleichen Ebene. Also das ist schon bemerkenswert, diese innerneutestamentlichen Bezüge so zu sehen. Übrigens, um die Sache noch mit dem Kanon noch etwas mehr auszuführen, es wurde also nie durch ein Konzil festgelegt, welche Bücher zur Bibel gehören. Der Kanon, die verbindlichen heiligen Schriften, die mussten nicht bestimmt werden, sondern die mussten nur erkannt werden. Das ist was ganz anderes. Den Kanon erkennen, als ihn zu bestimmen. Und was waren wesentliche Kriterien, um den Kanon zu erkennen? Epheser 2, Vers 20. Da schreibt Paulus als Apostel Jesu Christi, der also eine besondere Autorität hatte. Da schreibt er 2, Vers 20, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn wächst. Also die Gemeinde, die Kirche, die Erlösten bilden zusammen einen Tempel, der wächst. Und diese ganze Kirche ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Und deshalb war es entscheidend, was ist Basis für den Glauben? Die Schriften der Apostel. Und damit im engen Sinn meint Apostel die Zwölfe, die waren Apostel für Israel, entsprechend den zwölf Stämmen, und Paulus, der Apostel war für die Heidenvölker. Also wenn eine Schrift von den Zwölfen oder von Paulus geschrieben waren, musste man sie schon anerkennen, denn der Herr erklärt in Matthäus 10 den Aposteln, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Also die Autorität Jesu Christi war in den Aposteln niedergelegt. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Das klärt also schon die meisten Bücher des Neuen Testaments, aber dann bleiben einige Bücher, die sind nicht von Aposteln verfasst. So zum Beispiel das Lukas-Evangelium. Aber das Lukas-Evangelium wird als inspirierte heilige Schrift, also als durch einen Propheten, neutestamentlichen Propheten verfasste Schrift, durch Paulus anerkannt. Und so war also ein wichtiges Kriterium, dass Nicht-Apostel eben anerkannte Propheten waren. Und so sehen wir, Jakobus war ganz speziell anerkannt. Er wird mit Petrus und Johannes, wird er als Säule angesehen, Galater 2, Vers 9. Und so war eben auch Judas und auch Markus Leute, die waren von den Aposteln anerkannt und aufgrund dessen konnte man diese Bücher als heilige Schrift anerkennen. Aber das ist also nicht einfach eine willkürliche Sache. Es gab viele Bücher ab dem 2., 3. Jahrhundert unter falschem Namen, zum Beispiel eine Petrus-Apokalypse, ein Thomas-Evangelium, unter uns gesagt aus dem Jahr 140. Thomas war schon längst tot. Und die alte Kirche hat alle diese Bücher ausgemistet. Es ist ganz erstaunlich, dass keine all dieser vielen Fälschungen schließlich im Neuen Testament festgehalten wurden. Wenn die zum Beispiel regional irgendwo noch festgehalten wurden, im Laufe der Zeit, es braucht eine gewisse Zeit, bis die ganze Christenheit klar wurde, welche Bücher sind abzulehnen, welche nicht. Die Kommunikation war ja damals auch noch nicht so schnell mit SMS und E-Mail und Fax. Das hätte alles ein bisschen beschleunigt. Aber das brauchte von daher etwas mehr Zeit, bis es überall klar war. Aber im Prinzip war es schon vom ersten Jahrhundert an klar. Das ist wichtig, das zu sehen. Und nun eben, wir sind aufgebaut als Gemeinde auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Judas gehört also zu den neutestamentlichen, apostolisch anerkannten Propheten. Und darum ist es ihm wichtig zu schreiben, Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, um eben diese Nähe zu seinem ganz deutlich anerkannten Bruder aufzuzeigen. Nun kommen wir zur Frage Anlass und Problemstellung. Es ist nicht immer so einfach wie beim Judasbrief herauszufinden, wofür der Brief geschrieben wurde. Aber hier schreibt er es ganz ausdrücklich gleich am Anfang. Geliebte, Vers 3. Indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Es ist also ein Kampfaufruf. Wir müssen für den Glauben kämpfen. Es ist übrigens wichtig, wenn die Bibel spricht über Glauben, dann kann das in verschiedenen Hinsichten sein. An gewissen Stellen sprechen vom Glauben im Sinn von unserem Vertrauen, das wir haben zu Gott und zu seinem Wort. Das ist Glaube. Aber an verschiedenen Stellen wird Glaube gebraucht im Sinn von Glaubensgut. Also das, was der Inhalt des Glaubens ausmacht. Und hier geht es darum, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Das ist also der neutestamentlich apostolisch-prophetische, in den Schriften des Neuen Testaments schließlich umfänglich niedergelegte Glaube. Dieses Glaubensgut, dafür muss gekämpft werden. Die Christen stehen also in der Gefahr, seit dem ersten Jahrhundert dieses Glaubensgut zu verlieren. Und darum braucht es einen Glaubenskampf, dass das nicht verloren geht. Und noch etwas, es ist einmal überliefert. Das heißt, Judas schreibt also da im ersten Jahrhundert und macht klar, es wird nicht später, in späteren Jahrhunderten, dann plötzlich nochmals eine Offenbarung gegeben werden, wo Gott plötzlich noch einmal, weil die Christen vieles verloren haben, dass sie das noch einmal neu bekämen. Damit ist Mohammed bereits abgeschnitten, ja? Ja, denn er sah sich gewissermaßen als der das Siegel der Prophetie ausmacht. Mit ihm wird die Offenbarung abgeschlossen und alles, was die Christen verändert und auch die Juden verändert und verdreht haben, das wurde quasi noch einmal in einer koranischen Offenbarung klargestellt. Nein, da ist er zu spät gekommen im 7. Jahrhundert nach Christus. Judas sagt im 1. Jahrhundert, ihr müsst kämpfen für den einmal den heiligen überlieferten Glauben. gibt nicht später noch einmal eine Chance, dass wir dieses Glaubensgut zurückbekommen. Also Anlass und Problemstellung, das gemeinsame Heil in Christus und die daraus resultierende Notwendigkeit für den ein für allemal den Heiligen, also den Erlösten, überlieferten Glauben zu kämpfen. Und dann schließt Vers 4 an mit einer Begründung, denn da wird begründet, warum muss man für diesen Glauben kämpfen, denn gewisse Menschen haben sich nebenein geschlichen. Also Anlass und Problemstellung, Punkt 2, Scheinchristen haben sich eingeschlichen. Sie missbrauchen die Gnade Gottes und verleugnen die Autorität Gottes. Vers 4. Und darum muss man kämpfen. Wir könnten jetzt mal kurz eine Pause machen, damit wir nicht einen zu vollen Kopf bekommen. Singen wir zusammen ein Lied. So, wir fahren weiter und schauen uns mal ganz kurz die Grobstruktur des Briefes an. Da haben wir zunächst, wie das üblich ist, in den neutestamentlichen Briefen den Gruß des Judas. Da stellt er sich vor, wie wir gesehen haben. Aber nicht irgendwie als eine tote Formel. Er nennt die Gläubigen mit ganz originellen Ausdrücken, den in Gott, dem Vater, Geliebten und in Jesus Christus bewahrten Berufenen. Gerade in diesem Brief, wo er besonders die Gefahren aufzeigt, der Verführung, weil die Christenheit infiltriert worden ist mit dem Irrtum, da wird besonders hervorgehoben, dass die wahren Gläubigen, das sind die Auserwählten, die sind von Gott dem Vater geliebt, und sie sind durch Jesus Christus bewahrte Berufene. Er kann sie zum Ziel bringen, denn sie haben die Gabe des Beharrens. Und diese Bewahrung wird am Schluss in der Doxologie, wie man sagt, in dem Lobpreis Gottes in Vers 24 nochmals genannt. Und so schließt sich der Kreis. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, und so weiter. Also auch da wieder, Gott ist fähig, euch zu bewahren und damit ans Ziel zu bringen. So haben wir eine Kreisstruktur im Judasbrief. Dieser Kreis wird geschlossen durch den Gedanken der Bewahrung der Erlösten. Wir haben bereits gesehen, dann Teil 2, das Ziel des Schreibens, Verse 3 bis 4, Kampf für das Glaubensgut, wegen der Infiltration und wegen der Verdrehung des Glaubens, des wahren Glaubens. Dann kommt der dritte Teil, das sind die Verse 5 bis 16. Er beschreibt den Abfall unter den Christen. Und zuerst werden hier drei Beispiele für Gottes Strafgericht angeführt. Verse 5 bis 7. Und dann werden die Eingeschlichenen im Detail beschrieben. Verse 8 bis 16. Dann kommt ein neuer Teil, der vierte und letzte Teil, die Haltung der Treuen. Das sind die Verse 17 bis 25. Wir können das wieder aufteilen in zwei Abschnitte. Ermahnungen an die Erlösten, 17 bis 23. In diesen Versen finden wir ganz konkrete Anweisungen, wie Gläubige sich inmitten einer infiltrierten und pervertierten Christenheit verhalten sollen. Und insbesondere, wie sie sich verhalten sollen in den letzten Tagen, in der letzten Zeit, wo diese Infiltration und diese Perversion des Glaubens ihren Höhepunkt erreichen sollte. Also darum sehr, sehr aktuell, denn hier lernen wir wirklich, was sollen Christen ganz konkret tun. Das Ganze schließt mit einer Doxologie, ein Lobpreis Gottes. Verse 24 bis 25. Und das Schöne ist, obwohl dieser Brief ernst ist, sehr ernst, und über schlimme Dinge sprechen muss, endet das Ganze nicht mit Frustration, sondern mit Freude, mit Lob. Es sogar heißt, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag, mit Frohlocken. Es ist mehr als Freude. Frohlocken ist wirklich eine ausgesprochene Freude. Mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland. Und so weiter. Das wäre die Grobstruktur des Briefes. Nun gehen wir aufgrund dieser Grobstruktur auf die Besonderheiten des Briefes sorgfältig ein. Also wir haben gesehen, in Vers 4 werden diese eingeschlichenen Leute erwähnt. Von ihnen wird gesagt, es sind gottlose Menschen. Dieses Wort gottlos im Griechischen bedeutet nicht Atheisten, sondern gottlos im Sinn von ohne Gottesfurcht, ohne Ehrfurcht vor Gott. Also schamlos in Bezug auf Gott. Das ist der Sinn dieses Ausdrucks. Es sind also Leute, die haben vor Gott keine Ehrfurcht. Und was sie tun ist, sie verkehren die Gnade Gottes in Ausschweifung. Das heißt, sie sagen, man kann in der Sünde leben und wir haben es zu tun mit einem gütigen, liebenden Gott. Das ist ihre Lehre. Und so kann man übrigens die ganze liberale Theologie zusammenfassen. Das ist etwas, was man nach fünf Jahren Theologie an einer staatlichen Universität lernt. Man kann leben, wie man will. Man kann als Pfarrer homosexuell leben, das ausleben. Man kann, wir haben es zu tun mit einem gütigen Gott. Es gibt auch keine ewige Verdammnis. In der liberalen Theologie rundweg geleugnet. Wehe, wer spricht da noch über Gericht? Und also Betonung, Gott ist ein universal gütiger Gott und es gibt keine moralische Grenzlinie. Da ist eigentlich im Prinzip alles offen. Und das hängt zusammen mit dem zweiten Punkt, die Gnade Gottes wird in Ausschweifung verkehrt. Und zweitens, sie verleugnen unseren alleinigen Gebieter Gott und Herr Jesus Christus. Das steht wahrscheinlich nicht in allen Bibelübersetzungen so. Ja? Ich habe übersetzt nach dem Mehrheitstext, also das ist der Text, der von den meisten griechischen Manuskripten gestützt wird, und der hat also nicht nur unser alleiniger Gebieter, sondern unser alleiniger Gebieter Gott. Und wichtig ist, nach der griechischen Grammatik bezieht sich das und auch, wenn es heißt Herr, beides bezieht sich auf Jesus Christus. Also hier wird Jesus Christus genannt, unser alleiniger Gebieter Gott und Herr Jesus Christus. Das ist ganz wichtig, ich habe das aufgeführt. Ja, unter Punkt 5, hier bei Besonderheiten, die Gottheit Christi wird hier schön beschrieben. Unser Gebieter Gott und Herr Jesus Christus. Das ist nach dem Mehrheitstext, MT, und entspricht so der grammatischen Regel, die man kurz nennt, Sharpe's Rule. Wie diejenigen, die gerne etwas von Grammatik hören, erkläre ich das kurz. Und wenn die anderen das nicht mitbekommen, ihr verliert nicht viel. Also Sharpe's Rule ist folgendes. Wenn im Griechischen zwei Hauptwörter A, B durch das Wörtchen und verbunden sind und sie müssen in der Einzahl stehen und wenn dann vor dem ersten ein bestimmter Artikel steht, vor dem zweiten nicht, dann beschreibt A und B dasselbe. Ja? Also, wenn es nämlich anders wäre, würde es bedeuten, sie verleugnen den Gebieter Gott und den Herrn Jesus Christus. Ja, dann wären das zwei verschiedene Personen. Aber dadurch, dass der Artikel nur einmal steht, bedeutet das also, sie verleugnen den Gebieter Gott und Herrn Jesus Christus. Und das Tolle ist, Sharpe hat diese grammatische Regel entdeckt und dann hat er sie durchexerziert an aber Hunderten von Beispielen, um nicht zu sagen Tausenden Beispielen in der griechischen Literatur und er hat nie eine Ausnahme gefunden. Also wir haben doch gelernt, keine Regel ohne Ausnahme. Das ist das Normale in der Grammatik. Aber hier haben wir wirklich mal eine Regel, die bei sehr breiter Untersuchung ohne Ausnahme ausfiel. Vielleicht finden wir mal eine Ausnahme, ja, gut. Aber das zeigt uns, wie auf welch sicherem Boden wir hier stehen, um zu sagen, da wird Jesus Christus beschrieben, nicht nur als Gott, sondern unser alleiniger Gebieter Gott. Da wird ihm die höchste göttliche Autorität zugesprochen und diese Autorität leugnen sie. Und da haben wir eine Zusammenfassung der ganzen modernen Theologie. Denn die moderne Theologie sagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Das ist nicht verbindlich, das ist zeitgebunden, das ist Ausdruck der Religion, wie Menschen das früher geglaubt haben. Wir können vieles davon lernen und so weiter, aber das ist keine Autorität. Wenn die Bibel spricht zum Beispiel über dann heißt das nicht unbedingt, dass Ehebruch auch heute Sünde ist. Wenn die Bibel spricht über Homosexualität, dann ist es nicht so, dass es auch heute unbedingt Sünde ist. Und so wird wirklich die ganze Autorität Jesu Christi wird geleugnet. Und das hat Judas im ersten Jahrhundert ganz klar schon niedergelegt. Und er hat das in der Wurzel schon gesehen bei den Eingeschlichenen. Aber heute müssen wir sagen, sind fast die Echten die Eingeschlechenen, ja? Die Minorität sind nicht mehr die Falschen, sondern die echten Christen in der Christenheit. Gut, jetzt gehen wir weiter zu Vers 5. Da haben wir also drei Beispiele, die Judas anführt, um zu zeigen, schaut, Gott richtet solche Menschen. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Wir haben verschiedene Beispiele. Ich will euch aber, die ihr einmal alles wusstet, erinnern, dass der Herr, nachdem ihr das Volk aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum anderen Mal die vertilgte, welche nicht geglaubt haben. Er verweist also auf 2. Mose. Auszug aus Ägypten, Kapitel 12 und folgende, und dann das ganze 4. Buch Mose. Das beschreibt die Wüstenwanderung nach dem Exodus aus Ägypten. Und da zeigt Judas auf, schaut mal, wie das war. Der Herr hat damals das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Aber praktisch niemand hat das Ziel erreicht. Außer Josua und Kaleb kam niemand von der erwachsenen Generation ins Land. Von den Kindern, die ausgezogen waren, ja, ja. Aber im Prinzip die ganze erwachsenen Generation zur Zeit des Auszugs ist in der Wüste gefallen. Also, die haben sich alle gesehen als zu dem Volk Gottes gehörig. Aber das waren so viele, die waren alle nicht echt. Und sie haben das Ziel nicht erreicht. Und so vergleicht das mit der Christenheit. Schaut, da müsst ihr nicht überrascht sein, das gleiche Phänomen nochmals zu finden, dass da die große Masse wird das Ziel gar nicht erreichen. Ist gar nicht echt. Echt war in dem Sinne eine Minorität. Und Gott hat sie in der Wüste gerichtet. Also dieses Prinzip können wir wieder auf die Christenheit anwenden. Gott richtet eine falsche Christenheit. Das ist also eine sehr ernste Sache, wenn jemand sich Christ nennt oder sogar als Christ agiert, predigt und selber kein Wiedergeborener ist. Da bringt er unweigerlich Gottes Gericht auf sich. Ein zweites Beispiel, Vers 6. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Er spricht also hier über einen Abfall in der Engelwelt, den Gott nicht so hingenommen hat, und er hat diese Engel zur Strafe gebunden, in Haft genommen, bis sie dann am letzten großen Tag des Gerichtes abgeurteilt werden. Welche Engel sind das wohl? Denn die Dämonen, das sind ja auch gefallene Engel. Und in den Evangelien finden wir ja viele Besessene, die von Dämonen besessen waren, also von gefallenen Engeln. Aber die waren ja nicht gebunden. Und hier wird gesprochen über Engel, die wurden gebunden. Und warten dort in Untersuchungshaft auf das Gericht am jüngsten Tag. Das ist dieser große Tag. Wir kommen darauf zurück. Gehen wir zum Einfacheren, Vers 7. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben und anderem Fleisch nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, in dem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. Hier führt er das Beispiel an aus 1. Mose 19. Der Untergang von Sodom und Gomorra wegen sexueller Perversion. Das ist schon interessant, dass er genau dieses Beispiel bringt für die Christenheit. Denn, gut, es gab ja so viel Perversion durch 2000 Jahre hindurch, und was viele Päpste getrieben haben, das ist schändlich selbst zu sagen. Aber eine so weitgehende Perversion der Sexualmoral in der Christenheit, wie das in unserer Zeit nun Wirklichkeit geworden ist, das übertrifft schlicht alles Vergangene. In diesem breiten Maß, wo alle Schranken gebrochen worden sind, wo man sogar bereit ist, in der Kirche eine Segnungsfeier für homosexuelle Paare durchzuführen. Oder jetzt seit neuem auch kirchliche Rituale durchführen will für Scheidungen.
wirklich, wir kämen nicht mal auf die Idee, oder? Die übertreffen sogar unsere Fantasie. Also ganz eindrücklich dieses Beispiel. Gott hat diese Städte mit Feuer vom Himmel vernichtet wegen sexueller Perversion. Und so wird hier gesagt, sie haben sich der Hurerei ergeben und sind anderem Fleisch nachgegangen. Es gibt auf Griechisch zwei Wörter für andere, für anderer oder anderes. Allos und heteros. Allos ist ein anderer von der gleichen Art. Heteros ist ein anderer von anderer Art. Und hier ist heteros, anderem Fleisch von anderer Art. Und das ist ein Hinweis auf Sodomie, also Perversion mit Tieren. Das ist geschehen in Sodom und Gomorra. Nebst dem, wie wir in 1. Mose 19 sehen, war ja Homosexualität an der Tagesordnung. Denn Männer umstellten das Haus von Lot und forderten, dass diese Männer, diese vermeintlichen Männer, das waren aber Engel, herausgebracht wurden, damit wir sie erkennen. Das ist der Ausdruck für geschlechtliche Beziehung. Das war Sodom und Gomorra. Jetzt wird aber hier gesagt, dass Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die hätten das gemacht gleicherweise wie jene. Auf wen bezieht sich denn das? Jene. Das ist ein Rückverweis auf Vers 6. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, ihre eigene Behausung verlassen haben. Jetzt können wir nur eine Stelle aufschlagen im Alten Testament, das ist 1. Mose 6. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu mehren auf der Fläche des Erdbodens und ihren Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren. Söhne Gottes ist ein Ausdruck, der wiederholt im Alten Testament Engel bezeichnet. Hiob 1 und 2, da kommen die Söhne Gottes vor Gottes Thron, das sind Engel. Da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich zu Frauen, welche sie irgend erwählten. Und der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist, und seine Tage seien 120 Jahre. Jetzt gibt es noch eine Frist von 120 Jahren, und dann kommt die Sintflut. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und auch nachher. Jedes Mal, wenn die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, welche von alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Und der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Also diese Engel haben eine perverse Beziehung eingegangen, sind eine perverse Beziehung eingegangen mit Menschen. Und damit sind sie eben anderem Fleisch nachgegangen. In dem Sinn haben sie die Schöpfungsordnung durchbrochen, indem sie zu einer ganz anderen Gattung eingegangen sind, so wie das bei der Sodomie der Fall ist, wo die menschliche Linie sogar übertreten wird. Nicht nur das Geschlecht, sondern sogar die menschliche Spezies wird übertreten. Und nun wird uns neutestamentlich geoffenbart, dass diese Engel, die das begangen haben, die hat Gott in der Folge mit ewigen Ketten gebunden, in Untersuchungshaft, bis auf den großen Tag des Gerichts. Das ist der Gerichtstag nach dem tausendjährigen Reich, vor dem großen weißen Thron in Offenbarung 20, letzter Abschnitt. Das heißt also, was die gemacht haben, war so schlimm, dass diese Engel nicht mehr frei herumgehen durften wie andere gefallene Engel. Das sind die Dämonen, die wir in den Evangelien sehr oft antreffen. Die wurden nicht gebunden, obwohl es schlimme Engel waren, denn die haben sich mit Luzifer gegen Gott erhoben. Aber das war umso schlimmer, dieser Abfall, in dem die Schöpfungsordnung gebrochen wurde, und so hat Gott sofort mit Gericht eingegriffen. Und nun sehen wir, dass dieser Judasbrief, der also auf die schlimmsten Dinge hinweist von Perversion, das sagt er, das ist angesichts der Christenheit nennenswert. Und genau in dieser Zeit sind wir, wo wirklich diese Schranken durchbrochen werden. Auch die Homosexualität ist eben ein Durchbrechen der Schöpfungsordnung. Das Natürliche wird in das Unnatürliche umgewandelt, wie das Römer 1 sagt. Und das wird so ernst hier angeprangert. Übrigens, wenn ich über Homosexualität spreche, dann ist es wichtig, noch darauf hinzuweisen, ich unterscheide zwischen Homosexualität und Homophilie. Homophilie ist das Empfinden der Neigung zum gleichen Geschlecht. Aber das braucht nicht praktiziert zu werden. Wenn jemand diese Empfindung bei sich spürt, dafür kann er ja vorerst mal nichts. Die Frage ist, was er damit macht, ob er das auslebt. Und Homosexualität wäre also das Ausleben der Homophilie. Und dieser Unterschied wird heute überhaupt nicht, im Allgemeinen überhaupt nicht gemacht. Es ist aber ganz wesentlich, dass wir diesen Unterschied machen. Denn was die Bibel verlangt von jemandem, der diese Neigung hat, ist das, was sie von jedem ledigen Menschen erwartet. Enthaltsamkeit. Das erwartet Gott von jedem ledigen Menschen, Mann oder Frau. Also, es ist nicht so, dass man denen etwas völlig Unmenschliches aufbürden würde von der Bibel her, sondern es ist eigentlich das, was jeder junge Mensch lernen muss. Und angefangen in der Pubertät. Gut, also, das zeigt uns diese gewaltige Aktualität dieser Vergleiche, die Judas anführt, mit dem Auszug aus Ägypten einerseits, aber dann, was die Engel anbetrifft, in 1. Mose 6 und Sodom und Gomorra in 1. Mose 19. Übrigens sagt 1. Mose 6, dass aus dieser Verbindung seien dann Riesen entstanden. Und er sagt, jedes Mal, so ist der hebräische Text genau zu verstehen, jedes Mal, wenn die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen. Das ist also wiederholt geschehen. Und der Text sagt, und auch nachher, also nach der Sintflut, ist das wieder geschehen. Und das erklärt uns zum Beispiel die Herkunft von Goliath und seinen Brüdern. Oder die Kinder Enak im Buch Josua und auch in 4. Mose, diese Riesen im Land Kanaan, die gehen also auf die gleiche Herkunft zurück. Und das erklärt uns übrigens auch, warum man in den Mythen der alten Völker diese Riesen findet. Das ist nichts anderes als eine Erinnerung an Dinge, die tatsächlich in der Menschheitsgeschichte Realitäten waren. Also zum Beispiel die Zyklopen bei der griechischen Literatur, das sind diese Riesen mit einem Auge, das sind wieder Fantasie auf der Stirn. Oder überhaupt die Riesen in den Märchen, die sind eine Erinnerung an etwas Wirkliches, genauso wie die Drachen in den Märchen eine Erinnerung sind an Dinosaurier, die nach der Flut noch mit Menschen zusammengelebt haben. Hiob 40, 41. Zu Sodom und Gomorra habe ich etwas zusammengestellt auf der letzten Seite. Exkurs Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte. Es geht hier um Gottes Zerstörung von Sodom, Gomorra, Adama und Zeboim durch Schwefel und Feuer. Nun stellt sich die Frage, hat man von der Archäologie her Hinweise auf diese Städte und ihre Zerstörung? Ich habe hier hingewiesen auf ein Werk von Price, Randall Price, The Stones Cry Out. Die genaue Angabe findet man unten in der Bibliografie. Und er stellt das sehr schön zusammen. William Albright, das war einer der größten Archäologen des 20. Jahrhunderts, er hat 1924 die Entdeckung gemacht von Bab Ezra am Südende des Toten Meeres und hat das so ungefähr datiert auf die frühe Bronzezeit. Das ist diese Zeit, die wir effektiv mit der Zeit von Abraham in der Bibel um 2000 vor Christus in Verbindung bringen sollten. Dann wurden Ausgrabungen durchgeführt in Bab Ezra durch Paul Lapp 1965 bis 1967, man beachte in den 60er Jahren. Dann später weiter durch Walter Rast und Thomas Schaub in den Jahren 1973 und folgende. Und was hat man da entdeckt? 6,8 Meter dicke Stadtmauern. Ein Friedhof mit Tausenden von Menschen. Einen kanaanitischen Tempel mit Altar. Eine Stadt mit circa 2 Meter dicker Ascheschicht bedeckt. Und es gibt archäologisch deutliche Hinweise, dass das Feuer von oben kam. Also von der Art, wie man die Überreste angetroffen hat, wurde deutlich, dass das Feuer von oben kam. Normalerweise, wenn Städte verbrannten, dann kam das Feuer auf der Horizontalen, oder? Den Jets kannte man damals noch nicht. Also Feuer von oben. Der Archäologe Brian Wood identifiziert Bab Ezra mit Sodom. Und dann gibt es aber südlich davon noch eine weitere Stadt, Es-Sefi. Diese Stadt wurde schon seit der Zeit der alten Byzantiner, also ab viertes Jahrhundert nach Christus, identifiziert mit Zoar. Bei dieser Stadt findet man keine Brandspuren. Nach 1. Mose 19, 19 bis 23 wurde Zoar verschont. Es gab 5 Städte dort in der Ebene beim Toten Meer, aber nur 4 wurden verbrannt. Eine ist also hier nicht verbrannt. Und dann Rast und Schaub fanden weitere 3 Städte mit Ascheschichten. Numera, was man identifizieren kann mit Gomorra. Merkt man die Konsonanten M, R, Meira, Mora, da besteht eine sprachliche Verwandtschaft, über 2 Meter dicke Ascheschicht. Feifa wird identifiziert mit Adama und Chanazir mit Zeboim. Jede Stadt war an einem Wadi gebaut. Also, um das zu lokalisieren, auf der jordanischen Seite, am Südende des Toten Meeres. Und jede Stadt wurde schön durch ein Wadi, durch einen Trockenfluss gespiesen. Also Trockenfluss heißt, in der Regenzeit kommt dort das Wasser. Das passt schön zu 1. Mose 13, Vers 10. Und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, gleich dem Garten des Herrn wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Und dann hat Lot als Wohnort diese Gegend ausgewählt. Geologisch, jetzt haben wir über Archäologie gesprochen, geologisch hat man festgestellt, dass das tiefe Becken des Toten Meeres ein ausgebranntes Ölbecken ist. Da findet man also noch die Spuren. Da gab es mal Öl. Das können die Israelis nicht mehr fördern. Ja? Es ist eine Gegend mit viel Schwefel und Salz. Und so hat Gott diese Städte wohl zerstört, indem er dieses Ölbecken explodieren ließ. Und so kam dann das Feuer von oben über diese Städte und hat sie eingeäschert mit Feuer und Schwefel. Und so wurden diese Städte zum Wahrzeichen für die nächsten 4000 Jahre bis heute, zum Wahrzeichen für Gottes Gericht über sexuelle Perversion, als Dinge, die unter das ewige Gericht Gottes kommen müssen. Und darum schreibt Judas, Vers 7 am Schluss, die als ein Beispiel vorliegen, indem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. Also dieses Feuer von Sodom und Gomorra war ein Beispiel, ein Vorgeschmack von dem ewigen Feuer der Hölle. Was mich so bewegt hat, ist die Tatsache, gut, man hat die erste Entdeckung gemacht in den 20er Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg, aber die hauptsächlichen Ausgrabungen wurden in den 60er Jahren durchgeführt. 65 bis 67 und dann kamen die Studentenrevolten 1968, wo alle sexuellen Schranken der Gesellschaft gebrochen wurden. Und genau in dieser Zeit wird Sodom und Gomorra neu entdeckt mit der Ascheschicht als ein Wahrzeichen, wohin geht eine Gesellschaft, die hier mit göttlichen Geboten bricht. Schon irgendwie schon sehr eindrücklich. Ja, wir gehen zurück nach diesem Exkurs zu den Besonderheiten. Jetzt haben wir diese drei Gerichtsbeispiele gesehen, Verse 5 bis 7, und nun kommen wir zu Vers 8. Und wir wissen bereits nach der Grobstruktur, in Vers 8 bis 16 kommt nun die Beschreibung der Eingeschlichenen. Was sind die Kennzeichen der falschen Christen? Das ist also unter Besonderheiten der zweitletzte Hauptpunkt. Kennzeichen der falschen Christen. Erstens, ohne Ehrfurcht vor Gott. Sie sind gottlos. Das wird sechsmal im Judasbrief so bezeichnet. Judas 4, 15, 15, 15, 15, also viermal im gleichen Vers, und Vers 18. Die Ehrfurchtslosigkeit ist wirklich etwas ganz Herausragendes. Und da müssen wir auch wieder, wenn wir das aktualisieren, als Brief besonders für unsere Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo die Ehrfurcht vor Gott selbst unter bibeltreuen Christen ganz deutlich abgenommen hat. Und das sieht man auch daran, wie über Gott gesprochen werden kann, ohne mit der Wimper zu zucken, wie über einen Kollegen oder einen Kumpel. Das ist so verwegen, so übel, aber der Judasbrief erinnert uns, das ist eine ganz wichtige Sache. Ehrfurcht vor Gott ist eine Basis für echte Christen, denn die Falschen sind gerade durch diese Ehrfurchtslosigkeit und Schamlosigkeit vor Gott gekennzeichnet. Zweiter Punkt, sexuelle Verirrungen. Judas 8. Doch gleicherweise beflecken auch diese Träumer das Fleisch. Der Apostel Paulus erklärt in 1. Korinther 6, jede Sünde des Menschen geschieht außerhalb des Körpers. Aber die Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Man befleckt den Körper, befleckt das Fleisch. Vers 10. Diese aber lästern, was sie nicht kennen. Was irgend sie aber von Natur, wie die unvernünftigen Tiere, verstehen, nämlich durch die schöpfungsmäßig gegebene Triebhaftigkeit, was irgend sie aber von Natur, wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Der Mensch hat auch einen Trieb. Und der sexuelle Trieb ist von Gott gegeben, aber um ihn so geordnet zu gebrauchen, wie Gott es vorgesehen hat, nämlich als Segen in der ehelichen Beziehung von Mann und Frau. Dort soll es wirklich zur Entfaltung kommen. Übrigens zu diesem Trieb eine Stelle aus dem Alten Testament, eine positive. Die alte Sarah mit 90 Jahren hat Schwierigkeit zu verstehen, wie sie noch ein Kind bekommen soll. Hätten wir auch. In 1. Mose 18, Vers 12 sagt sie, 18, 12, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich wohl Lust haben. Und mein Herr ist ja alt. Und Gott erklärt, ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar. Vers 14. Dieser Ausdruck Wollust bezeichnet den sexuellen Trieb, den Gott schöpfungsmäßig in den Menschen als Geschenk hineingelegt hat. Aber eben weil wir keine Tiere sind, ist er bei uns nicht dem Instinkt unterstellt, sondern der Vernunft, der menschlichen Einsicht und Kontrolle. Und darum sind wir verantwortlich. Interessant, im Tierreich gibt es keine Geschlechtskrankheiten. Warum nicht? Und bei den Menschen so viele und so schreckliche und so schlimme. Die Tiere kennen das nicht. Ja eben, die Tiere haben nicht die gleiche moralische Verantwortung bekommen wie wir. Und der Ausdruck auf Hebräisch für Wollust ist Edena. Und das ist die gleiche Wurzel wie Eden. Der Garten Eden ist der Ort der Freude und der Lust. Also im Sinn von, Lust ist ein negatives Wort im modernen Deutschen. Aber also im Sinn, der Ort der Freude, der Beglückung. Und Edena hängt mit dieser Wurzel zusammen, wie der Garten Eden. Und da sehen wir, die Sexualität ist wirklich als ein paradiesisches Geschenk gegeben worden in die Beziehung von, ja, wie viele Evas hat Gott geschaffen? Nur eine. Das war die schöpfungsmäßige, Beispiel für alle Zeiten, ein Mann und eine Frau, und hier ist es gegeben als ein Überrest aus dem Paradies, auch noch nach dem Sündenfall. Ja gut, also das einfach zu dem Judas 10, was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen. Und schließlich noch Vers 16. Diese sind Murrende, mit ihrem Los Unzufriedene, die nach ihren Lüsten wandeln. Und man kann noch hinzufügen, Vers 18, Spötter, die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Ja, es ist Zeit für die große Pause. Jetzt machen wir also bis 4 Uhr Pause. Erholt euch. für die zweite Hälfte.